Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertraue nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Passwörter. Wenn ihr nicht gerade irgendeine Raketenabschussrampe schützen müsst, was ist da dran, Andreas?
Tut mir schrecklich leid. Heute müsst ihr wirklich 12 oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute wieder zu einem Spezialthema. Vielleicht habt ihr mitbekommen, Ende September ist das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz herausgekommen. Nach 3 Jahren Streitereien hat es jetzt doch endlich den Sprung zum Ende geschafft. Ich habe die große Ehre, mit Carmen de la Cruz ein Interview zu führen. Sie ist ja unsere Spezialistin, wenn es um das Datenschutzgesetz geht. Vielleicht habt ihr die Folge schon gehört. Falls nicht, geht zurück im Archiv, findet ihr die nochmals. Ja, Carmen, zur Erinnerung, wer bist du?
Ja, mein Name ist Carmen de la Cruz. Ich bin Technologieanwältin, seit 4 Jahren in den Bereichen IT und Datenschutz tätig, lange in-house und seit auch längerer Zeit als unabhängige Anwältin in der Industrie tätig.
Wir kennen uns ja von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wir dürfen da zusammen unterrichten, aber auch Datenschutzthemen. Du, genau. Ich sage jetzt so böse, das Trockene, und ich habe dann noch die technische Umsetzung gemacht.
Das sehe ich natürlich anders, aber...
genau. Ja, so sind die Meinungen und die Hobbys auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, wenn wir jetzt so zurückschauen, was hat sich denn nun geändert mit dem Datenschutzgesetz?
Das neue Datenschutzgesetz ist der autonome Nachvollzug der Schweiz an die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Es haben sich nicht die Dinge grundlegend geändert, aber es ist doch so, dass wir hier neue Begriffe einführen, dass wir den Datenschutz generell ausbauen, insbesondere Informationsrechte, dann natürlich die ganzen Risikoabwägungen rund um den Datenschutz neu in das Datenschutzgesetz aufnehmen. Wir die sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung, wir kommen nachher noch dazu. Im Bereich Datensicherheit, auch das werden wir vielleicht nachher noch streifen, ändert sich eigentlich nichts. Also das heißt, die Datensicherheit ist nach wie vor sehr wichtig und hat einen hohen Stellenwert, wird aber noch mehr gewichtet, als das bisher war, auch dadurch, dass die große Schwester, eben die DSGVO, im Bereich der Datensicherheit ein großes Augenmerk darauf richtet, dass diese dann auch wirklich implementiert wird. Und last but not least, Data Breach, Datenschutzverletzungen werden in Zukunft geahndet, wenn man diese nicht meldet und auch wenn man andere Vorschriften des Datenschutzes nicht einhält, und das kann zu massiven strafrechtlich relevanten Bußen führen. Ein leicht unschönes Instrument für den Einzelnen, das wir vielleicht auch noch anschauen können. Das sind doch gewichtige Änderungen, die hier anstehen. Alleine die Buße, heute haben wir ein paar tausend Franken, die uns da drohen. In Zukunft werden es maximal 250.000 sein mit einer Buße, die ins Strafregister eingetragen werden kann. Das ist dann nicht mehr ganz so gemütlich. Das heißt, was jetzt da kommt, sollte man doch ernst nehmen.
Ich denke, das ist gerade so ein spannender Punkt, wo wir anhängen können. In der EU wird ja das Unternehmen bestraft und bei uns wird eine Person bestraft. Ist das richtig?
Völlig richtig, ja. Ein aus meiner Sicht falsches Konzept, aber das ist eine politische Frage. Datenschutz ist ein Unternehmensthema, ein Thema, dem sich der Verwaltungsrat und auch die Geschäftsleitung als Teil, erweiterter Teil der Compliance beschäftigen muss. Das muss die Geschäftsleitung auch entsprechend implementieren, mit Ressourcen versehen. Da muss man sich darum kümmern, Prozesse einsetzen. Und wenn man dann die Datenschutzverletzung dem einzelnen Mitarbeiter anhängt, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist das konzeptionell, kann man sich fragen, ob das der richtige Ansatz ist. Transparenz halber muss man aber auch sagen, dass Datenschutzverletzungen in der Schweiz nur dann geahndet werden, wenn sie vorsätzlich oder eventuell vorsätzlich begangen werden. Das heißt, die Anzahl der Verstöße, die wir dann mittelfristig sehen werden, da stellt sich dann die Frage, ob die so groß sein wird, eben dadurch, dass man es dann sozusagen wirklich im vollen Bewusstsein um die mögliche Straftat auch diese Datenschutzverletzung dann begeht.
Ja, wenn ich so verschiedene Unternehmen anschaue, dann ist es ja, man blickt mal herum, wer könnte jetzt noch Datenschutz übernehmen und dann findet man noch irgendeinen. Das dürfte ja dann ein bisschen schwieriger werden, wenn da im Hintergrund noch eine Strafe droht.
Ja, das ist sicher so und die zukünftigen DPOs, die Datenschutzbeauftragten der Unternehmen tun gut daran, sich auch gut zu dokumentieren, nachzuweisen, zu zeigen und die entsprechenden Beweise bei sich zu haben, dass sie eben auf Missstände aufmerksam gemacht haben und auch den Datenschutz vorantreiben. Aber eben, wie gesagt, es braucht vorsätzlich, eventuell vorsätzliches Handeln, das ist dann doch nicht ganz so einfach zu erfüllen. Aber klar. Es bedeutet alles in allem sicher, dass jeder Einzelne seine Verantwortung wahrnehmen muss und sich auch diesbezüglich nicht einfach hinter dieser Norm verstecken kann und sagen kann, okay, es ist vorsätzlich und ich mache deshalb nicht.
Update.
Ich habe gelesen, das Ganze bekommt ja auch einen neuen Namen. Es ist ein Datenschutzberater.
Genau, der Datenschutzberater ist eben nicht das gleiche wie der Verantwortliche. Das heißt, Unternehmen können einen Datenschutzberater einsetzen, müssen aber nicht. Sie sind nicht verpflichtet. In der EU beispielsweise gibt es eine Verpflichtung bei Unternehmen ab 250 Mitarbeitern oder FTs dann wirklich einen Datenschutzverantwortlichen zu bestimmen, auch noch mit zusätzlichen Auflagen. Das ist in der Schweiz nicht der Fall. Auch da empfehle ich eigentlich allen Unternehmen, dass egal wie groß sie sind, 10-Mann-Bude, Frau-Bude oder ein Milliardenkonzern, dass jemand den Hut des Datenschutzes anzieht, dass man sich um den Datenschutz kümmert, aber auch die Verantwortlichkeit klar zuordnet, damit der oder diejenige dann auch das Datenschutzprogramm entsprechend vorantreiben kann und es klar dedizierte Ressourcen dafür gibt.
Muss ich als Unternehmen das bei mir selber machen oder kann ich das auch extern geben?
Ich habe beide Möglichkeiten. Ich kann entweder intern Ressourcen zur Verfügung stellen oder einen externen Datenschutzberater, Datenschutzverantwortlichen bestimmen. Da sind auch sämtliche Varianten möglich. Es muss auch nicht immer ein Anwalt oder eine Anwältin sein. Kann auch jemand sein aus der Organisation oder aus der IT. Wichtig ist, dass das ist nicht explizit so im Gesetz drin, aber wichtig ist, dass da eine gewisse Unabhängigkeit besteht. In der EU gibt es klare Richtlinien in Bezug auf die Unabhängigkeit der Datenschutzverantwortlichen, damit diese beispielsweise dann auch gegenüber dem Verwaltungsrat gewisse Handlungsmöglichkeiten haben und auch aufzeigen können, wo eben Missstände im Unternehmen vorhanden sind.
Ich erlebe oft, dass der Datenschutzbeauftragte oder Berater dem Informationssicherheitsverantwortlichen angehängt wird. Ich sage, ja, das sind eigentlich zwei Rollen, die sich nicht so gerne vertragen. Der eine würde sagen, das geht gar nicht und Informationssicherheit, ja, das bringen wir schon irgendwie durch. Wie siehst du das? Kann man das in Personalunion machen?
Also in Personalunion würde ich auch nicht zwingend empfehlen. Es sind doch verschiedene Rollen und verschiedene Aufgaben. Auch da habe ich schon verschiedenste Varianten gesehen. DPO, der bei Legal angehängt ist oder Compliance, je nachdem in der IT, kommt wirklich auf die Unternehmensstruktur an und teilweise dann auch auf die Profile der entsprechenden Leute, die diese Aufgaben übernehmen. Ich denke, wichtig ist es, dass es hierarchisch nicht allzu tief angesiedelt ist, die Funktion. Das kennen wir alle, je tiefer, desto schwieriger ist es, gewisse Anliegen durchzusetzen. Aber es sind sicher zwei verschiedene Dinge.
Du hast eingangs erwähnt, wir bekommen mehr Rechte. Was bekommen wir dann für Informationsrechte neu zugestanden?
Also wir bekommen vor allem erweiterte Informationsrechte, das Auskunftsrecht, das haben wir schon heute im heutigen DSG verankert. Ich habe zukünftig aber auch die Möglichkeit, als betroffene Person eben auch die Berichtigung zu verlangen. Das ist heute auch so ich sag mal, indirekt mindestens im Auskunftsrecht drin. Ich kann die Löschung auch entsprechend verlangen, also dass ein Teil meiner Daten dann eben, falls möglich, falls es nicht zusätzliche gesetzliche Grundlagen gibt, die das verhindern, dass ich die Löschung meiner Daten verlangen kann. Das sind alles Informationsrechte, die zusätzlich jetzt den Betroffenen zur Verfügung stehen werden. Mhm.
Früher musste man ja seine Datensammlung abmelden beim EDÖP, beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, oder man hat entsprechend die Person gemeldet. Das hat man ja jetzt gestrichen. Neu haben wir das Bearbeitungsverzeichnis. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das Bearbeitungsverzeichnis ist eine Übersicht der Prozesse, in denen Daten, Personendaten bearbeitet werden. Das heißt, querbeet durchs Unternehmen werden alle Prozesse systematisch aufgeführt, wo Personendaten verarbeitet werden. Was ist Sinn und Zweck dieses Verarbeitungsverzeichnisses? Es ist eigentlich die Basis der datenschutzrechtlichen Arbeit. Das heißt, ich schaue, okay, ich habe beispielsweise einen Prozess im Bereich von HR. Ich schaue dort, mit welchen Systemen werden welche Personendaten genau bearbeitet. Habe ich da beispielsweise Arbeitsverträge drin, Kopien des Passes, habe ich Geburtsdatum etc., die in diesem Prozess bearbeitet werden. All diese Informationen helfen mir, wenn es zu einer späteren Datenschutzverletzung kommen sollte, genau zu eruieren, okay, in diesem Prozess sind diese und diese Personendaten bearbeitet worden, die dann allenfalls eben auch exponiert sein können. Das hilft mir bei der Meldung, das hilft mir dann, um diese Datenschutzverletzung, wenn immer möglich, schnell zu beheben.
In Deutschland war ja ein riesen Aufschrei, als die DSGVO kam, dass da auch Vereine jetzt riesige Arbeiten machen müssen. Es gab sogar Vereine, die dann aufgegeben haben. Droht uns das in der Schweiz auch, dass auch Vereine Riesenarbeit haben mit diesen Verzeichnissen?
Also Riesenarbeit im Vereinsbereich, denke ich, ist etwas übertrieben, aber es ist sicher auch sinnvoll, auch auf, ich sag mal, dort, wo die Daten vielleicht gesammelt werden, in der Freizeit weiterverwendet, teilweise auch weiterverkauft werden, diese Arbeiten zu machen. Und ja, auch Vereine unterliegen dem revidierten Datenschutzgesetz schon heute, dem aktuellen Datenschutzgesetz und auch in Zukunft. Und ja, deshalb sind alle die Instrumente, die wir jetzt besprochen haben, auch entsprechend anwendbar auf Vereine. Wir haben in Deutschland gesehen, im Fußball, Daten wurden weiterverkauft auf Vereinsstufe, an Dritte, an kommerzielle Partner, was nicht alle Vereinsmitglieder dann gleich schätzen. Die Daten haben heute einen gewissen Wert und deshalb ist es wichtig, dass auch auf der Stufe beispielsweise des Sports diese Vorschriften eingehalten werden.
Gerade im Sport, das kenne ich aus eigener Erfahrung, wer da mich plötzlich anschreibt, gerade wenn wieder Krankenkassenzeit ist, kommen ganz viele. Ja, ich möchte noch einen weiteren Punkt, der sicher auch eine Tragweite hat, und das ist die Datenschutzfolgenabschätzung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wir kennen ja klassisch jetzt in der Informationssicherheit die Risikoanalyse, wo ich als Unternehmen Risiken analysiere, was kann mir passieren? Und da haben wir die Datenschutzfolgenabschätzung. Was ist das?
Die Datenschutzfolgenabschätzung ist eben ein Risk-Instrument, wie du schon erwähnt hast, einfach aus der Sicht des Datenschutzes. Das heißt, wenn ich größere Mengen von Personendaten bearbeite, muss ich mir überlegen, welche Kategorie von Daten sind das? Sind das Gesundheitsdaten? Sind es in Anführungs- und Schlusszeichen normale Personendaten beispielsweise? Und damit im Zusammenhang ist zu überlegen, muss ich diese Daten speziell schützen? Also habe ich das Notwendige sicherheitspositiv? Muss ich vielleicht mehr machen, weil eben die Daten exponiert sind? Beispielsweise, weil ich sie irgendwo im Ausland bearbeiten lasse oder weil Dritte darauf Zugriff haben. All diese Überlegungen muss ich mir im Rahmen der Datenschutzfolgeabschätzung machen. Eine sehr interessante Arbeit, die finde ich auch sehr wichtig in allen Stufen, auch für kleinere Unternehmen, die größere Datenmengen bearbeiten, dass man sich da mit einer entsprechenden Risikomatrix, die du schon erwähnt hast, Gedanken macht über diese Datenschutzfolgeabschätzung.
Ich denke, das ist der Kernpunkt. Während bei der normalen Risikoanalyse die Sicht des Unternehmens eingenommen wird, wird bei der Datenschutzfolgenabschätzung eigentlich die Sicht der betroffenen Person angeschaut. Also ein Blick von außen. Und das muss nicht immer übereinstimmen, das diese Risikobewertung.
Die Interessen sind auch unterschiedlich, das ist klar.
Definitiv.
Als Unternehmen habe ich natürlich Interesse auch an der Kommerzialisierung der Personendaten. Aber gleichzeitig sind es meine Kunden, sind es diejenigen, die mir, ich sage jetzt mal, das Geld und den Erfolg bringen. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen. Das tönt auch etwas komplex. Ist es natürlich auch nicht ganz einfach, aber es gibt auch zahlreiche Instrumente, die schon heute auf dem Netz verfügbar sind, wie beispielsweise das Open-Source-Tool von der CNIL, von der französischen Datenschutzaufsichtsbehörde, die es erlaubt, eben solche Datenschutzfolgeabschätzungen mit einem klaren Katalog und nach einer gewissen Schritten durchzuführen.
Dann nehmen wir den Link in die Shownotes auf.
Gerne, ja.
Ja, es gibt ja auch die Verordnung zum Datenschutzgesetz. Da haben wir die technischen und organisatorischen Maßnahmen drin. Viele wissen gar nicht, dass das da drin versteckt ist. Das kommt ja auch einen sehr starken Stellenwert im neuen Datenschutzgesetz. Was muss ich mir da darunter vorstellen? Wir hatten sie ja jetzt schon ein bisschen von Maßnahmen. Was sind dann technische und organisatorische?
Also wichtig ist, es ist ein Teil der Datensicherheit, die eben, wie du gesagt hast, schon heute gilt. Das bedeutet, dass ich mir eigentlich in all den verschiedenen Prozessschritten immer wieder überlege, einerseits, wie sind die Daten technisch geschützt? Habe ich den Zugriff auf bestimmte Arten von Daten klar geregelt? Habe ich das auch technisch abgesichert? Sind die Daten beispielsweise verschlüsselt? Sind die Daten in der Schweiz gespeichert oder an einem anderen Ort, wo sie vielleicht exponierter sind? Das sind alles Punkte, die ich mir im Rahmen dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen überlegen muss. Und dann eben die organisatorische, das war mehr die technische Seite, die organisatorische Seite eben, wer hat beispielsweise Zugriff, habe ich das klar geregelt, habe ich die Prozesse implementiert, um sicher auf die Daten zugreifen zu können, oder ist der Zugriff ohne weiteres möglich? Habe ich sichergestellt, dass ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, nicht doch noch mit seinem alten Badge in das Gebäude reinkommt und sich an den nächsten PC setzen oder das nächste Notebook unter den Arm greifen kann? Das sind alles Punkte, die man sich im Rahmen dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen überlegen muss, plus, und ich denke, das ist sehr wichtig, es ist nicht auf das Unternehmen alleine beschränkt, sondern eben auch auf die entsprechenden Auftragsverarbeiter, das heißt die Lieferanten, also was meine Lieferanten, meine Partner machen mit den Daten, gehört ebenfalls in diese technischen und organisatorischen Maßnahmen.
Ich denke, das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast. Der Datenschutz endet nicht an meiner Haustüre, sondern wenn ich Lieferanten und die aber noch Sublieferanten habe, muss ich auch diese ganze Kette mit berücksichtigen. Wenn euch das interessiert, Sandro Müller und ich haben da einen Podcast dazu aufgenommen. Das war die ISO 27701. Da könnt ihr nochmal reinhören, wenn euch das mehr interessiert. Ja, Carmen, jetzt passiert was. Wir haben einen Data Breach. Daten werden gestohlen. Was nun? Was gilt in der Schweiz?
Also mal zuerst, im konkreten Fall bricht mal die Panik aus bei den meisten.
Logisch, würde mir auch so gehen.
Ja, wobei, das bedeutet eben, dass man euch früher beiziehen müsste. Ich hatte schon zwei, drei Mal das zweifelhafte Vergnügen, bei den Data Breaches dabei sein zu können, während meiner Telekommunikationszeit, aber dann jetzt auch im Fußball. Sehr interessant, weil wenn es dann losgeht, muss man doch sehr schnell reagieren können. Datenschutzverletzungen sind zu melden, den Datenschutzbehörden, den Zuständigen in der Schweiz, dem HEDUP, dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragten in Zukunft, das ist im Moment noch nicht der Fall, und in der EU auch den zuständigen Behörden, grundsätzlich dort, wo die betroffenen Personen dann eben ihren Wohnsitz oder respektive sich aufhalten, kommt etwas darauf an, wie der Setup ist, je nachdem auch, ob ein Unternehmen Niederlassungen hat in der EU oder nicht. Aber ganz wichtig, sind die Fristen, man muss schnell sein, man muss schnell reagieren und schnell melden.
Gibt es die 72-Stunden-Regel bei uns auch?
Nein, die gibt es nicht bei uns. Bei uns ist unmittelbar, also man muss wirklich schnell sein. Es ist logischerweise schon heute unter den Anwälten ein großes Thema, sind die 72, ist jetzt unmittelbar schneller als 72 Stunden oder weniger schnell. Aber klar ist, man muss schnell sein, schnell melden. Aber wenn man die Realität anschaut, und da muss man, denke ich, auch transparent sein, die Erfahrung hat gezeigt, die größte Arbeit liegt im Bereich Managen der Krise, Datensicherheit, wirklich schauen, dass die Systeme wieder intakt sind, dass wir wieder arbeiten können. Die Datenschutzmeldung muss, die Meldung der Datenschutzverletzung muss man im Kopf behalten und man muss sie machen. Aber das Hauptaugenmerk liegt sicher an einem anderen Ort, nämlich dort, wo das Business eigentlich abgehen sollte, und das funktioniert nicht mehr. Also häufig ist wirklich die Juristerei da etwas, kommt, aber ist etwas Randerscheinung, denke ich. Wichtig ist, die Krise zu bewältigen.
Vermutlich kann ich ja auch das mal melden. Ich habe einen Vorfall, ich weiß noch nicht genau was, und kann ja dann auch Daten nachliefern.
Das ist so. Also im Normalfall, sobald man den Sachverhalt einigermaßen zusammen hat, indem man sagen kann, doch, es ist eine Datenschutzverletzung passiert, konkret das beschreiben können, welche Daten das betroffen sind, und da kommen wir zurück auf das Bearbeitungsverzeichnis.
Darum führen wir ja das genau.
Kann ich das dann den Datenschutzbehörden melden, die meistens zurückkommen mit ersten Fragen. Erstens, bitte reicht mir das Bearbeitungsverzeichnis ein, muss man abgeben, sofort. Man hat keine Zeit zu diskutieren, keine Zeit es zu erstellen, man muss es aus der Schublade nehmen. Dann die zweite Frage ist, welche Personendaten sind betroffen in einem konkreten Fall? Muss man sagen können, in diesen Prozessen habe ich Passkopien dabei, habe ich Geburtsdaten, Fotos von diesem Moment, dann weiß ich, okay, ich habe wahrscheinlich ein größeres Problem, weil man eben hier gefakte Profile, gefakte Personen kreieren kann, und damit wird das Augenmerk natürlich erst recht auf dem Case landen, und man muss dann eben schnell entsprechende Maßnahmen treffen, um weiteren Schaden zu verhindern.
Ich denke, um den Bogen zu schließen, sehr schnell wird dann auch die Datenschutzfolgenabschätzung ein Thema sein. Habt ihr das gemacht? Mhm. Und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen habt ihr umgesetzt?
Ja, genau. Also vor allem die Datenschutzfolgeabschätzung, denke ich, steht in diesen Bereichen etwas weniger im Vordergrund, vielleicht dann bei der Aufarbeitung. Aber die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind sehr wichtig, weil dort sieht man dann auch, dass irgendwas zwar aufgesetzt war, aber nicht funktioniert hat, oder es war halt, wie es heute ist. Ich habe mein Maximum getan, aber es ist dann trotzdem zu einem Data Breach gekommen.
Hm. Schauen wir doch noch kurz so einen Vergleich zur DSGVO. Wurde jetzt hier wirklich das Rad neu erfunden? Gibt es Parallelen? Viele Unternehmen in der Schweiz haben sich ja mit der DSGVO auch auseinandergesetzt. Muss ich jetzt wieder vorne beginnen oder kann ich davon profitieren? Wie siehst du das?
Das revidierte DSG und die DSGVO sind natürlich sehr ähnlich, eben dadurch, dass wir die DSGVO sozusagen als große Schwester genommen haben und das DSG entsprechend adaptiert. Wer sich bereits hier vorbereitet hat und die Hausaufgaben gemacht, das heißt, als Verfahrensverzeichnis, wie es heißt, im Rahmen der DSGVO implementiert, Informationsrechte für die Betroffenen implementiert, Datenschutzfolgeabschätzungen aufgesetzt und last but not least auch den Prozess im Zusammenhang mit einer Datenschutzverletzung aufgesetzt, der ist gut aufgestellt und muss sich sicher darum kümmern, wo jetzt die schweizerischen Besonderheiten da sind. Es sind eher die Nuancen, die für uns wichtig sind, die man jetzt anschauen muss. Unterschiedliche Begriffe wie eben Profiling, das etwas anders definiert ist, aber grosso modo kann man sich auf diesen Arbeiten aufsetzen.
Sehr gut, da sind sicher jetzt viele gerade erleichtert, dass das Rad nicht neu erfunden wurde. Ja, wann kommt denn nun jetzt das neue Datenschutzgesetz?
Wir haben noch etwas Zeit, aber nicht wahnsinnig viel. Man rechnet mit einem Krafttreten in der ersten Jahreshälfte 2022 und diejenigen, die den Eindruck haben, das ist noch viel Zeit, das kommt dann vielleicht mal erst in der zweiten Jahreshälfte 2021, wo ich mich darum kümmern muss, denen gebe ich dann doch den Rat, jetzt in Angriff nehmen, jetzt budgetieren und sich überlegen, wie man das umsetzen will. Es braucht Zeit, gerade auch das Erarbeiten des Bearbeitungsverzeichnisses braucht erfahrungsgemäß wirklich Zeit. Man muss durch die ganze Organisation durch und das macht man nicht von heute auf morgen. Kommt noch dazu, das revidierte DSG sieht keine Übergangsfristen vor. Das heißt, wenn es dann in Kraft tritt, tritt es für alle in Kraft und dann muss man sich daran halten vom Tag 1 weg. Das heißt, Spielraum zum Ausruhen gibt es nicht so viel.
Jetzt noch schnell abspeichern.
Ja, ihr habt es gerade gehört, ihr habt keine Zeit mehr, beginnt jetzt. Bereits im ersten Halbjahr 2022 kommt das neue Datenschutzgesetz ohne Übergangsfrist. Macht also eure Hausaufgaben, setzt euch mit den Informationsrechten auseinander, erstellt das Verarbeitungsverzeichnis. Denkt bitte auch an die Datenschutzfolgenabschätzung, dass ihr mal von der anderen Seite das Ganze anschaut. Setzt euch mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen auseinander und dann seid ihr wirklich bereit. Carmen, wenn man Fragen hat, wie kann man auf dich zukommen?
Ja, man findet mich über alle bekannten Kanäle, über das Internet, Carmen de la Cruz und Zug eingeben und findet man mich, unsere Homepage und dann selbstverständlich über LinkedIn, Twitter, Facebook, whatever. Also,
ich nehme einiges noch in die Shownotes.
Danke.
Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. War wirklich sehr spannend, auch wenn man wenig Berührungspunkte hat. Mich fasziniert das, was auch auf der anderen Seite geht. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und für euch, falls ihr noch nicht gemacht habt, bitte abonniert doch unseren Podcast Angriffslustig. Gebt eine gute Bewertung ab und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Wir geben euch gerne ein Feedback. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.